das kann es irgendwie nicht sein. Nach meinem Gerechtigkeitsempfinden nicht der richtige Weg. Mal ganz davon abgesehen, dass das einfach Käse ist.
Warum redet der Phil in sein Mikrofon rein? Das hört eh keiner zu.
Genau, richtig, ja.
Herzlich willkommen zurück hier beim Blocktrainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mal wieder mit mir, dem Phil. Und heute habe ich Doppelpack-Support. Und zwar einmal der Manuel.
Hi, servus.
Und der Jonas.
Hi, Phil.
Moin, moin. Von, was macht ihr nochmal? Wie heißt der, dieser Podcast?
Wir haben auch einen Podcast. Wir sind Podcast-Kollegen. Wir sind die von dem Bitcoin-Verstehen-Podcast.
Genau, den Podcast, den man kennen sollte. Die Enzyklopädie im Podcast-Space auf jeden Fall, oder?
Wenn du das sagst.
Ja, das ist, hört sich gut an.
Ja, gibt's ein Siegel drauf.
Habe ich so auch noch nie gehört, aber das finde ich einen schönen Ausdruck, ja. Kann man sich merken.
Darfst du benutzen in Zukunft.
Danke.
Ja, gerne.
Als Untertitel.
Ja. Machen wir die Blockzeit erstmal, bevor wir die vergessen.
Manuel, du, ich.
Hau raus.
Das.
Oder wir können sie alle drei synchron sagen.
Oh ja, das können wir auch probieren.
Bei der Internetleitung in Deutschland wird es schwierig.
Ich glaube, es wird eng. Ich übernehme es einfach mal. Das ist die 836264.
Ah, sehr schön.
Habe ich auch. Ja, cool, dass ihr da seid. Ich freue mich. Diese Folge auf jeden Fall ohne Adlergate. Das ja, nur, falls das Thema nochmal aufkommen sollte. Ja, starten wir in die erste News rein, oder?
Gerne. Und erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Vergessen.
Vielen Dank an euch. da gab es Neuigkeiten aus dem ETF, Spot-ETF-Space, die Bitcoin-ETFs. Rekorde im negativen Sinne. Da ist ja einiges irgendwie abgeflossen die letzte Woche. Ist ja mittlerweile jetzt schon seit letztem Montag so, ne?
Genau.
Ich glaube, da waren es irgendwie 326 allein schon Millionen US-Dollar,
ne? Genau, am 19. war das ja 326.
Ja, und so ist es jetzt irgendwie, glaube ich, jeden Tag weitergegangen.
Genau, letzte Woche waren, glaube ich, die ersten 5 Tage, die komplett im Netto-Minusbereich dann lagen. Und wirklich der Negativrekord, das erste Mal, dass wirklich die ganze Woche im Minusbereich lagen. Wobei ich hier, glaube ich, wenn ich schon mal reinstarten kann, ich glaube, es ist ganz interessant zu sehen, dass es wirklich da um der größte Grayscale geht, die dann wirklich den größten Abfluss hatten. Und das natürlich dann krass auf die ganze summierte Summe geht, die dann wirklich im negativen Bereich gelegen ist. Und das ist wirklich spannend, das mal zu sehen, weil seit Januar ging es ja eigentlich nur steil berg nach oben. Und deswegen mal die Tabelle aufzumachen, die ja auch ihr zum Beispiel auf dem Blogartikel habt, die ja normalerweise immer schwarz ist und plötzlich siehst du da 5 Tage rot hintereinander. Das war schon mal etwas ganz Besonderes, glaube ich, letzte Woche.
Ja, das stimmt. Ja,
zu Beginn gab es mal auch ein paar Zeiträume, wo wir hintereinander mehrere Tage rot hatten. Aber so wie du sagst, seit dem 26. Januar gab es meines Wissens, ich habe es gerade nochmal auch durchgescrollt, jetzt bis zum einschließlich 15. Januar keine 2 Tage in Folge, wo es irgendwie Abflüsse gab. Das ist schon, ja, schon beachtlich.
Ja, genau. Die Anleger, die zogen ja allein vom Grayscale, vom Grayscale ETF irgendwie um 642 Millionen Dollar ab. Und im Gegenzug, die Zuflüsse lagen ja bei BlackRock, also den größten BlackRock und Fidelity, zusammen nur bei ungefähr 22 Millionen. Das ist natürlich schon krass so, ne? Wenn man sich das so anguckt. Wenn ich jetzt Bitcoin hätte, würde ich überlegen, schon zu verkaufen.
Bitte mach's nicht. Wobei ich glaube, man muss es hier, glaube ich, ein bisschen einordnen, was ich ganz interessant finde, weil es natürlich eine coole Überschrift ist, Bitcoin Negativrekorde bei ETFs. Aber wenn man es mal ein bisschen einordnen, wenn man gerade ja die Tabelle aufmacht, du siehst ja, alle anderen ETFs sind trotzdem, bis auf einer mal zwischendrin, sind trotzdem alle im Plus gelandet. Das heißt, der größte Abfluss kommt eben von Grayscale. Und wir wissen ja, ich glaube, wahrscheinlich habt ihr es ja auch schon häufiger besprochen gehabt, was da im Hintergrund ja passiert, dass ja diese Umwandlung da stattfindet und dass die ja irgendwie auch noch eigene Schulden abbezahlen müssen. Das heißt, es sind ja eigentlich keine Abkäufe von Verkäufern, die sagen, oh, Bitcoin mag ich jetzt nicht mehr oder Bitcoin sehe ich jetzt kein Ziel mehr, keine Zukunft mehr. Sondern es ist ja wirklich dann, es gibt ja Gründe, warum das abläuft. Und Manuel, du hast es, glaube ich, bei uns im Podcast immer häufiger gesagt, es gibt ja auch einen Zeitpunkt, wo das dann irgendwann aufhören kann, weil Grayscale ja auch nur eine bestimmte Menge, ich glaube, noch 100.000 haben sie, glaube ich, noch. Auch das ist ja irgendwann weg.
Ach, so wenig sind das nur noch? Ich dachte, es wären noch sogar ein bisschen mehr. Es
sind schon noch ein paar mehr. Es sind noch 350.000. Ah, nee,
dann
waren es
100.000, die weg sind, kann das sein?
So, ja, das kann sein. Ja gut, die hatten am Anfang ja, ne, für die alle, die es nicht wissen, irgendwie was um die 630.000, 640.000.
Genau, richtig, ja.
Jetzt müssen sie irgendwie was über 300 oder so.
Ja, aber, also, es wird weniger halt. Das ist halt das Interessante. Ja. Und dass es einfach halt da weggeht und nicht aus Gründen, weil die Käufer zum Beispiel sagen, Bitcoin ist jetzt schlecht oder irgendwas ist passiert, sondern einfach, weil es bestimmte Gründe dafür gibt. Und alle anderen wiederum haben ja trotzdem Zuläufe. Und das ist ja das Spannende. Klar, derzeit ein bisschen weniger natürlich. Aber ich glaube, das muss man beachten. Und aber es zieht natürlich nicht so schön, so eine Überschrift zu machen. Es ist halt schwieriger, so einen Kontext zu bilden, als Negativrekord zu schreiben.
Willst du damit sagen, dass das Clickbait ist?
Niemals. So was würde der Blocktrainer niemals machen.
Der Herr Blocktrainer, echt. Ja. Der Tristan war es in diesem Fall. Ja, genau. Und dazu, da gibt es ja auch, also es gab natürlich verschiedene Stimmen dann, gerade aus der Bitcoin-Welt, aus Bitcoiner Sicht hieß es dann direkt irgendwie ja hier die Wackeligen, die Weekends, die Noob-ETF-Investor, Investoren, weil die halt abgezogen haben. Aber ja, das gibt natürlich verschiedene andere Gründe, warum das so ist. Und unter anderem spielt ja auch diese ganze Gemini-Genesis-Geschichte mit rein, ne? Das in die Insolvenzmasse. Die hatten ja alleine irgendwie 68 Millionen Anteile hatten die bei dem Grayscale Trust, ne? Mhm. Umgerechnet irgendwie 4 Milliarden jetzt aktuell. Ist ja auch nicht wenig, ne?
Kann man machen.
Wenn das ein bisschen hin und her geschoben wird, kann man machen.
Ja. Nee, da fand ich auch das Schöne, weil die eine Aussage, die du gerade getätigt hast, dass jetzt auch noch kam, dass halt eben die Investoren, die jetzt dazu kamen, ja nicht gerade diese klassischen Anlagemenschen sind, die ja wiederum schnell verkaufen, sondern dass eher dann ja die ETF-Investoren sind, die lange drin bleiben, die also jetzt kaufen und dann wirklich langfristig halten, weil ich glaube auch, dass gerade wenn es Versicherungsfonds irgendwann sind oder irgendjemand, der langfristig investiert, dass die halt nicht sagen, ich gehe jetzt rein und das Ganze fällt um 10% herunter, verkaufe ich wieder, sondern die gehen rein und halten zum Beispiel für ihre Firmen, für Unternehmen einfach länger, das macht denen ja gar nichts aus und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass es wirklich schon welche sind, die einfach dann auf diesen Preisabsturz ein bisschen reagieren mit Panik fast schon und verkaufen das Ganze. Deswegen ist das, glaube ich, auch echt wirklich auf dieses Grayscale-Thema zurückzuführen. Und jetzt wird, wie gesagt, wird ja spannend, wie es weitergeht, wann das Ganze mal so ein bisschen austrocknet, sage ich mal so.
Ja, vermutlich wird es, so wie es aussieht, jetzt die nächsten Tage auch schon wieder abklingen und dann wird es wieder so ein bisschen vor sich hin plätschern. Wir werden sehen.
Wir sind jetzt schon wieder gestiegen, also deswegen.
Ja, eben. Es geht ja schon wieder bergauf, ja. Also kein Grund zur Panik, Leute. Ja. ist noch kein Fenstersturz notwendig.
Ja, wäre jetzt schon, finde ich, ganz interessant zu wissen, was die Intention ist der Leute, die darüber jetzt verkaufen. Zum einen gibt es natürlich im Hintergrund, wir hatten es ja im Vorgespräch, irgendwie Verkäufe, die getätigt werden müssen, um noch Altlasten zu begleichen. Auf der anderen Seite sind die Gebühren des ETFs bei Grayscale ja auch größer als jetzt die Gebühren bei den anderen ETFs. Aber ich stimme Jonas da schon auch zu. Im Endeffekt diejenigen Anleger, die jetzt aus den institutionellen Bereichen kommen, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Ich gehe zumindest fest davon aus, dass sie entsprechend geschult wurden und jetzt nicht irgendwie bei einem kleinen Rückgang dann direkt irgendwie Panik bekommen. Die sehen das schon langfristig, würde ich mal annehmen. Und wenn man entsprechend geschult wurde und sein Geld investiert in dem Wissen, dass es eben ein volatiles Asset ist, aus deren Sicht, würde mich schon stark verwundern, wenn die dann gleich irgendwie es mit der Angst zu tun bekommen.
Ja, wir werden es in der nächsten Woche, denke ich mal, wird sich das wieder stark beruhigen. Gehe ich mal von aus.
Wir nehmen dich beim Wort.
wenn ich, rufe mich gerne an.
Der Phil-Indikator.
Oh. Der Phil-Indikator, ja. Ja, am liebsten zwischen 3 und 4 Uhr nachts anrufen. Ja, okay. Dann gab es wieder Neuigkeiten aus der Greenpeace-Ecke. Viele werden sich erinnern, es gab da eine Kampagne. Wie sich später herausgestellt hat, war die ja XRP finanziert, ne? Ripple, XRP, ich weiß jetzt nicht genau, da unterscheidet man ja ein bisschen zwischen, ne? Das eine ist ja die Firma dahinter und das andere ist der Coin oder was weiß ich. Und die haben das ja etwas gesponsert, diese Nummer mit mehreren Millionen. Da gab es ja diesen wirklich sehr tollen grünen, also diesen, das gab es einen Totenkopf, der aus Platinen gebaut ist und hatte so Schornsteinhörner auf dem Kopf oder wie auch immer man das nennen mag. Also sah eigentlich echt ganz nice aus von einem Künstler. Wurde auch damals direkt von den Bitcoinern adoptiert und es gab Pins davon und Sticker und alles. Also wir sind eigentlich sehr dankbar um dieses neue Meme. Ja, auf jeden Fall gab es jetzt wieder einen neuen Bericht von Greenpeace, der in die gleiche Kerbe schlägt. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ne? Mhm. Diese Punkte da, die aufgeführt wurden. Also ich habe eigentlich gehofft, dass ein paar neue Punkte dabei sind, wo man sich denkt, oh ja, interessant, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es sind doch wieder die gleichen.
Ja, es ist irgendwie doch immer, ich frage mich auch, wie das funktionieren kann, dass immer wieder das Gleiche kommt. Und ich meine, die Behauptung brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht großartig durchgehen, aber es ist ja wirklich immer das Gleiche mit eben, es ist so viel Treibhausgas wie Industrieländer etc. Dieser Vergleich, den wir immer wieder bringt und du immer das gleiche Punkt bringen kannst. Ja, natürlich, auch dein Waschetrockner verbraucht Strom und verbraucht das und das und das. Und etwas, das weltweit eben fungiert, verbraucht halt eben immer so viel Strom. Unsere Aufnahme verbraucht, jegliche Podcast-Aufnahmen weltweit verbrauchen sicherlich so viel Strom wie ein bestimmtes Land auf diesem Planeten.
Das ist natürlich sehr sinnvoll eingesetzt,
ja, der Strom. Genau. Das ist ja die Frage, was ist dann sinnvoll? Der eine wird sagen, warum redet der Phil in sein Mikrofon rein? Das hört eh keiner zu, so in der Art. Und der andere sagt wiederum, Bitcoin-Meinung. Das sind so Punkte, die aber gar keinen, wiederum wieder, du ja wirklich auch faktisch widerlegen kannst. Und das finde ich immer so schade, weil eigentlich müsste doch Greenpeace erstens dabei sein, wirklich eine Diskussion anzufeuern mit wirklichen objektiven Daten, dann kann man drüber reden. Ich glaube, es gibt genug Bitcoiner, die in dem Bereich unterwegs sind, die sagen, ich würde gerne diskutieren und auch wirklich darüber sprechen, ob es Vor- und Nachteile gibt. Erstens schießt du dich aber da aus mit Greenpeace und uns aus. Und andererseits müsste Greenpeace ja selber irgendwann denken, vielleicht steckt hinter Bitcoin ein bisschen mehr als nur Energieverschwendung, sondern es könnte ja auch positiv sein.
Ja, gerade, ich meine, eigentlich sind das ja gerade die, die, wenn sie die Sache mal erkennen würden, wenn sie den Nutzen für die Umwelt und alles und die Klimawandel, ne, das Ganze, um das ganze Thema auch wirtschaftlicher zu machen und da ein bisschen Anreize zu schaffen, wenn die das erkennen würden, die wären ja eigentlich die dicksten Buddies von Bitcoin, ne? Also es ist ja eigentlich der Witz, dass gerade die dagegen sind. So.
Ja, sollte man meinen, aber irgendwie scheint es nicht Klick zu machen. War das jetzt auch wieder eine finanzierte Kampagne, wisst ihr das?
Wollte ich auch gerade fragen, ja. Ja, weiß ich auch noch nicht genau. Ich gehe mal stark davon aus, dass da wieder XRP dahinter steckt, oder?
Ich hatte nur die Woche noch gelesen, ich finde gerade leider den Artikel nicht, da gab es auch den Bericht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, dass Greenpeace ja auch wieder irgendwie, glaube ich, die letzten Monate mal einen ordentlichen Betrag an Geld bei Währungsspekulationen selber verloren haben. Wenn ich ihn finde,
ach so.
War ganz interessant, dass also Greenpeace selber so ein bisschen mit den Spenden und den Einnahmen, die sie hatten, ein bisschen an der Börse ein bisschen rumgehandelt haben und dann einiges verloren haben. Wenn ich ihn finde, kann ich ihn dir noch schicken. Fand ich auch ganz spannend, da in zu gehen. Es ist also so ein bisschen, und ich hatte die Woche mit jemandem auf einem Stammtisch gesprochen darüber, weil das ist ja Greenpeace USA nur, wie denn die Deutschen das zum Beispiel sehen. Und die zum Beispiel, war seine Aussage, die es gar nicht so toll finden, was die Greenpeace USA dort macht, weil sie einfach so ein bisschen ihre eigene, ja, eigenen Ruf jetzt zerschädigen, obwohl die ja nicht zusammenhängen. Es gibt ja kein Greenpeace Global übergeordneter Bereich oder
gibt es keinen Chef?
Es gibt, glaube ich, keinen Herrn Chef Greenpeace, Herrn
Frauen oder divers Greenpeace.
Gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, dann ist es auch so die Frage, machen wir das jetzt, machen wir das mit? Und ich glaube, das kommt nicht ganz so gut an, wenn man sowas macht. Ich meine, irgendwann, du nimmst ja niemanden mehr ernst. Also das ist das Problem dann.
Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich konnte das in der Vergangenheit ein Stück weit nachvollziehen, als es eben auf der einen Seite Greenpeace gab mit einem gewissen Renommee und auf der anderen Seite, sage ich mal, die ganzen Internethansel, zu denen ich uns jetzt einfach mal dazu zählen würde.
Diese Vögel.
Die, ja. Genau, die Vögel, die irgendwas erzählen von der besseren Welt. Genau. Aber spätestens seit dem KPMG-Bericht, der Gegenteiliges behauptet, frage ich mich halt schon, wie sie irgendwie solche Aussagen tätigen können, ohne da irgendwie Angst zu haben, ihr Gesicht zu verlieren. Weil das sind ja wirklich inhaltlich, ja, einfach falsche Aussagen teilweise. Also es ist ja nicht mal geframed, sondern zum Teil auch einfach falsch. Und das verstehe ich nicht, wenn man so einen großen Namen hat, wie man den irgendwie aufs Spiel setzen will.
Ja, vor allem, es wird ja wirklich von Jahr zu Jahr zunehmend peinlicher, sowas zu veröffentlichen. Vor allen Dingen auch, wenn es so eine kostenspielige Kampagne dann auch dahinter steckt, wie es jetzt war. Ich meine, irgendwann kommt ja der Punkt, wo dann einfach die meisten öffentlichen Einrichtungen oder wie auch immer die große Öffentlichkeit einfach es verstanden hat, zumindest so weit verstanden hat, um sowas nicht mehr zu behaupten. Und dann muss es ja irgendwann einen Punkt geben, wo die eine Kehrtwende machen müssen. Und je später die das machen, umso peinlicher und schlechter und schädigender wird es ja auch für das ganze Unternehmen dann auch. Also ja. Das muss man halt irgendwann mal erkennen, ne?
Und sie haben ja anscheinend immer wieder diesen Mora et al. Artikel von 2018 ja, immer noch zitiert, der ja sowas von widerlegt ist. Das ist halt so, das ist doch kein wissenschaftliches Arbeiten mehr. Das ist halt, finde ich, das Verrückte daran.
Ist halt leicht überholt, wissenschaftlich.
Das ist es. Vielleicht ist es auch einfach der Gedanke, der mitschwingt, wir müssen zwingend den Energieverbrauch der Welt reduzieren, dass gar nicht irgendwie differenziert wird, ist irgendwie Energieverbrauch gut oder schlecht, sondern dass Energieverbrauch per se als schlecht abgestempelt wird. Und
ja, das ist ja sowieso, ne, aus deren Sicht, ja. Energieverbrauch ist schlechter. Ja, wahrscheinlich, habe ich gerade überlegt, bedienen sie auch einfach den Großteil der Greenpeace-Anhänger, ne? Und ich meine, wenn du das oberflächlich betrachtest, Greenpeace ist natürlich gegen irgendwelche Art von Emissionen und gegen irgendwelche Art von Stromerzeugung, weil es nun mal in der Vergangenheit immer irgendwie Kohle zum großen Teil gewesen ist, und darum wird das pauschal immer alles als negativ sofort abgestempelt, ohne sich damit zu befassen. Ne? Und ich denke mal, dass wenn der Großteil der Greenpeace-Mitglieder oder so das einfach sehen wollen, lesen wollen und hören wollen, dann bedienen sie die einfach. Und vielleicht haben sie Angst, die Hälfte der Belegschaft zu verlieren, wenn sie jetzt sagen, naja, wir haben uns doch mal genau mit beschäftigt und der KPMG-Bericht, der ist ja auch nicht ohne, und alles mal aufdröseln, dann würden wahrscheinlich trotzdem die meisten sagen, nö. Da bin ich jetzt raus bei Greenpeace, ja. Da könnt ihr mich mal.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie das erste Mal einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Gegner haben, den es nicht gibt. Also bei allem anderen kannst du ja, keine Ahnung, du kannst dann die Unternehmen angreifen, die Fischfang betreiben. Aber bei Bitcoin hast du ja irgendwie niemanden. Gegen wen kämpfst du denn da dann? Gegen die Bitcoin-Miner, da hast du was Dezentrales, und vielleicht ist das so ein bisschen schwierig zu greifen. Und ich weiß nicht, was glaubt ihr, ist es vielleicht sinnvoll, dass es auf der anderen Seite eben aus dem Bitcoin-Bereich, aus der Bitcoin-Community, da genauso gute wissenschaftliche Arbeiten braucht, um das zu widerlegen? Ich glaube, der Fab hat es damals bei unserer 200. Folge gesagt, Manuel, glaube ich, dass was passiert, wenn du plötzlich Belege bringen kannst, die sagen, das kommt jetzt von Forbes, die kommen von KPMG zum Beispiel, also wirklich renommierte Unternehmen, die gesagt haben, nein, guck mal, wir haben das studiert, wir haben das Ganze wissenschaftlich überprüft, so und so sieht's aus, dass du das hinterlegen kannst, dass das vielleicht ein bisschen mehr zieht bei der breiten Masse, die dann irgendwann sagt, oh, wenn die das sagen, muss ja irgendwas dahinter stecken.
Ja. Ich glaube, Günther Jauch muss es einfach irgendwann sagen im Fernsehen.
Mit seiner
Dann wird 80% der Leute, die sich, keine Ahnung, Satoshi Millionär, nee, wie heißt das andere? Wer wird Millionär angucken? die werden dann sagen, ach ja, hier, okay.
Das ist ja doch nicht so schlecht. Ja,
der Großteil der Leute, die sind halt einfach, ja, die gucken sich keine KPMG-Berichte an, ja. Ne? Das ist ja leider so.
Ja, das kann man ja auch nicht verlangen im Endeffekt, wenn man da kein Faible für hat oder wer kein Antrieb aus sich heraus, wäre es auch zu viel verlangt, denke ich. Und was der Fab meinte, ist schon ein guter Punkt, finde ich. Weil du eben dann verhältnismäßig einfach sagen kannst, auf sowas wie Greenpeace sagt XY, ja, aber guck mal, KPMG sagt XY, ohne dass man sich jetzt in den einen oder den anderen Bericht einlesen muss. Aber man weiß halt, okay, Institution mit Renommee 1 trifft auf Institution mit Renommee 2. Beide sind irgendwie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gleichrangig und irgendwas wird wohl dran sein. Und das macht's halt einfacher.
Und nicht nur ein Typ, der im Hoodie da sitzt und in der YouTube-Kamera irgendwas reinlabert.
Genau.
Also, nichts gegen die Menschen, die einen YouTube-Kanal haben, aber es wirkt halt trotzdem noch ein bisschen anders.
Ja, es ist halt leider so. Wir können uns da alle in mundfusselig reden. Das interessiert
niemanden. Meinst du, weil der Manuel gerade einen Hoodie anhat? Oder wen?
Sieht ja niemand.
Ja, also, ich sitze ja hier im Anzug.
Ja, sehr schöne Krawatte, stimmt.
Ja, vielen Dank. Das ist Bitcoin Orange.
Ich finde halt, ich finde es schade, aber wir können es wahrscheinlich nicht ändern, dass wir uns halt wirklich in Mund fusselig reden können. Und das, wir hatten es erst in einer der letzten Folgen, es gibt mittlerweile über 30 Bitcoin-Podcasts, allein im deutschsprachigen Raum. Es gibt,
schlimm.
Ich weiß nicht, wie viel größere YouTube-Kanäle es gibt. Das ist unglaublich. Mhm. Alle erzählen im Endeffekt das Gleiche, dass es positiven Impact haben kann, unter anderem auf die Umwelt. Aber trotzdem hat es einfach kein Gewicht, es hat absolut keine Relevanz im Vergleich zu KPMG.
Ja, es ist natürlich, was einen deutlich größeren Impact zum Beispiel hätte, wäre, ich meine, man muss ja diese TikTok-Generation abholen, ja. Und wenn Taylor Swift zum Beispiel jetzt voll auf Bitcoin gehen würde, ganz ehrlich, das
die Swifties.
Würdest du merken. Ja. Die Swifties, ja. Genau. Oh, okay, du.
Ich kenne mich aus, du.
Aber war das nicht letztes Mal Katy Perry beim letzten Bullrun, als die das da hatte irgendwie?
Ja, auf den Fingernägeln irgendwie. Stimmt. War das nicht so.
Manuel kennt sich aus, hier
TikTok. Hey, ich weiß Bescheid.
Katy Perry ist doch schon raus, oder? Manuel?
Da bin ich überfragt.
Okay. Na gut. Dann gehen wir mal weg von dieser Geschichte hin zur guten alten EU.
Ich habe da jetzt einen richtig guten Übergang von dir erwartet mit Katy Perry zur EU. Das wäre gut gewesen, aber du hast leider etwas enttäuscht.
Gibt, Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Hast du da jetzt einen vor Augen?
Nö, ich bin ja nicht Podcast-Host, also das muss nicht. So, sonst natürlich.
Hervorragende Übergänge.
Mein Übergang wäre jetzt gewesen, apropos Bitcoin, EU-Gesetz.
Auch nicht schlecht.
Apropos Dinge, die nerven, Swifties und EU.
Apropos lästige Sachen. Ja, das EU-Gesetz habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Das EU-Parlament, die Kommission, die ist wieder fleißig am Regulieren. Zumindest haben sie es vor. Geldwäsche, Geldwäsche. Das ist das oberste Gebot. Und da wurde jetzt abgestimmt am 19. März für ein Gesetz, was, wie gesagt, wo es wieder um Geldwäsche geht. Und unter anderem auch die Geschichte mit dem Bargeld wird da wieder aufgegriffen. Also der aktuelle Stand jetzt laut diesem Beschluss ist jetzt, dass gerade für geschäftliche Bezahlungen künftig es nicht mehr möglich ist, über 3.000 Euro anonym zu zahlen. Und über 10.000 Euro ist es dann generell verboten. Ne? Ja. So war das doch.
Bargeld meinst du jetzt, ja.
Bargeld, genau. Ja, muss man natürlich dazu sagen, Bargeld, klar, es ist der Euro, es ist nicht Bitcoin, aber Bargeldzahlungen sind trotzdem immer noch diese kleine anonyme Privatsphäre-Insel, wenn es um Bezahlungen geht. Ne? Und wieder dieser neue kleine Schritt, das wieder einzuschränken. Ich meine, dass es alles kommt, das ist uns allen klar. Aber unter anderem ging es auch darum, die Transaktion für Kryptowährungen, für Hosted Wallets, also wo man nicht quasi selber den Seed hält, die von einem Anbieter, wo deine Kryptowährungen quasi von einem Anbieter verwahrt werden. So, jetzt war es richtig. Da soll es in Zukunft auch untersagt werden, anonyme Transaktionen zu machen per Gesetz, was da beschlossen wurde, ja, und so weiter. Ja, was haltet ihr davon?
Also Manuel, darfst.
Nee, leg los.
Ja, mein erster Gedanke ist halt, also bei diesen das Bargeldzahlung mal außer Acht gelassen jetzt, glaube ich, weil wir uns eher ein bisschen auf Kryptowährungen fokussieren. Bei den Krypto-Börsen selber ist es ja eigentlich für uns relativ irrelevant, weil, wenn du dort sowieso Kunde bist, haben die alle Daten von dir. Also die Idee ist ja, wenn ich jetzt an die Börse XY Bitcoin schicke, darf das nicht anonym passieren, sondern ich muss mich verifizieren als KYC-Prozess. Aber das ist ja sowieso schon meistens der Fall. Was ich viel spannender fand, war eben, dass einerseits die Zahlung zwischen den selbstverwalteten Wallets, so haben sie es ja genannt, also den klassischen, keine Ahnung, Bitbox zu Bitbox oder Blue Wallet zu Bitbox, das bleibt ja offen. Wahrscheinlich deswegen, weil sie selber wissen, das können sie nicht kontrollieren. Und das andere ist aber halt, was sehr spannend ist, finde ich, diese fremdverwalteten Lightning Wallets, wie zum Beispiel Albi oder Wallet of Satoshi, bei denen du ja wiederum, oder die für dich ja deine Lightning-Guthaben ja verwalten, dass das theoretisch aber auch dann verboten ist, wenn Albi oder Wallet of Satoshi jetzt nicht den KYC-Prozess durchführen bei dir. Mhm. Was schwierig ist, erstens, die sitzen halt teilweise nicht in Deutschland, wie Wallet of Satoshi. Wie willst du die regulieren? Das geht ja gar nicht. Und zweitens wird es spannend, auch gerade für uns Podcaster, wenn du halt wie Value for Value hast, die häufig über Albi laufen. Theoretisch, also im Umkehrschluss würde das bedeuten, Albi müsste von dem Spender, also jetzt dem Hörer XY, der jetzt etwas an dich jetzt spendet, Phil, müsste der den KYC-Verfahren dabei machen, um zu wissen, wer das ist. Und das ist ja in der Praxis nicht umsetzbar. Vor allem, wie auch. Und da könnte es interessant werden, wie das dann funktionieren soll. Und bin ich noch nicht ganz durchgekommen, wie sie das kontrollieren wollen.
Ja gut, du könntest natürlich, du musst dich ja ganz normal anmelden und eine Art Account da einrichten. Ne? Da könnten die ja theoretisch diesen KYC-Prozess einbauen. Ja,
das kostet halt Geld. Aber könnte bei Albi morgen nicht machen, weil das können sie nicht zahlen.
Ja. Also reine Theorie.
Ja. Ich glaube, also ich will nicht sagen, dass es die maßgeblichen Abgeordneten nicht interessiert, aber es fehlt, glaube ich, einfach so ein gewisses Grundverständnis. Es ist einfach die Idee, wir haben ja das Bankensystem, das funktioniert schon seit Ewigkeiten so, wie wir es im Endeffekt möchten. Also in meiner Wahrnehmung insbesondere intensiviert seit eben ja dem Crash 2008, 2009, da wurden dann die Daumenschrauben enger gedreht und diese Idee, diese Gedanken nimmst du halt mit auf die Bitcoin-Welt. Und wie das dann in der Umsetzung ist, welche Unternehmen das betrifft und was die Auswirkungen sind, dass es Spenden gibt in Größenordnung, die du nicht mal in Cent ausdrücken kannst, das haben die auf gar keinen Fall auf dem Schirm, das glaube ich nicht. Und es ist auf der einen Seite oder ist für mich unterm Strich einfach nur frustrierend, ehrlicherweise, weil da werden halt teilweise Beschlüsse auf den Weg gebracht von irgendwie Leuten, die sich nicht intensiv damit befasst haben. Und ich bin mir sicher, dass sie nicht an die Konstellation der Spende gedacht haben. Ich denke, dass da tatsächlich irgendwie die Intention vorsteht, dass man eben Geldwäsche vorbeugen möchte. Und dass man aber noch ganz viele kleine andere Bereiche auch noch betrifft, das hat da, glaube ich, kaum jemand auf dem Schirm. Ist aber extrem ärgerlich.
Da würde der klassische EZB-Beamte vermutlich sagen, ja, es kommt auch bald der E-Euro, die kannst du ja auch über das Internet verschicken, wenn du was spenden willst, ist doch super. Ja. Ist doch super und wir sehen direkt, wen du was spendest. Ja.
Ja, das Schlimme ist eigentlich, dass es unterschiedliche Richtungen gibt. Auf der einen Seite hast du das Bargeld, wird immer weniger, also die Grenzen werden immer weniger, also kleiner, plus eben die Inflation, das heißt, sie müssen ja eigentlich in die andere Richtung gehen. Dann hast du das, dass sie versuchen, die Kryptotransaktionen wiederum auch einzuengen. Das heißt, du hast so gegenläufige Bewegungen, die nachher in diese Richtung gehen, dass du ja eigentlich nur noch, ich will jetzt keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber dass du nachher eigentlich nur noch dein Geld auf dem Girokonto halten kannst und damit Transaktionen durchzuführen, weil du hast keine anderen Möglichkeiten mehr. Das heißt, es geht leider.
Oder auf dem EZB-Konto.
Genau, das ist der nächste Schritt. Halt, genau. Und das ist halt so, und das Schlimme daran finde ich eben diesen Generalverdacht, dieses, du darfst auf jeden Fall nicht über 10.000 Euro Bargeld nutzen. Du darfst nicht an die Börse Bitcoin senden, weil ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, Manuel, du bist da eher der Typ dazu, aber dieses zu sagen, ich nehme alle raus, alles sind in Anführungszeichen böse und müssen halt nur beweisen, dass sie jetzt nicht böse sind, aber nicht andersrum das Ganze zu machen, sondern dass ich versuche, die Bösen zu finden und alle anderen sind dafür mich aber automatisch unschuldig. So. Und das ist halt das Schwierige.
Ja, das ist ja genau der springende Punkt, ne? Das ist die durch Gesetze dieser Art wird die EU halt immer übergriffiger. Das, was ganz viele eh schon seit längerem bemängeln und aufzeigen und beanstanden. Und allein schon diese Sache mit dem Bargeld, die Kommission hat ja eine Umfrage gemacht 2017, hat Bürger befragt und ungefähr 95% hat sich dagegen entschlossen, dass es Bargeldbeschränkungen gibt. Das ist ja das Lustige. Also sie machen ja aktiv was gegen den Willen der eigenen Bevölkerung. Also
mich würde interessieren, inwieweit Daten erhoben werden, die eben belegen würden, dass strengere Regulatorik eben irgendwie gewinnbringend ist auf der anderen Seite. Weil wenn du krass eingreifst, dann brauche ich auch einen krassen Mehrwert auf der anderen Seite. Und in dem Fall ist es ja so, dass mir zumindest nicht bekannt ist, dass es Erfahrungswerte gibt, die eben sagen, okay, immer wenn wir die Regulatorik angezogen haben, wenn es eben strenger wurde für alle, dann hätte das die Kriminalität maßgeblich eingeschränkt. Wenn es so wäre, können wir es, finde ich, noch mitgehen. Aber so hat man was, das, wie Jonas gesagt hat, letztlich alle Nutzer betrifft. Es gibt ja verschiedene Zahlen, aber irgendwas zwischen 0,5 und 2,5% der Bitcoin-Transaktionen sind ja irgendwie in Kontakt zu kriminellen Machenschaften, der überwiegende Anteil aber nicht. Und man nimmt zum einen alle unter diese Glocke, alle werden behandelt letztlich wie jemand, der eben Geldwäsche betreiben möchte. Und das kann es irgendwie nicht sein. Ist nach meinem Gerechtigkeitsempfinden nicht der richtige Weg. Mal ganz davon abgesehen, dass das eben für die Unternehmen hier einfach Käse ist.
Ja, genau. Also es dauert ja eh noch ein bisschen, ja. Es muss ja eh noch über ein paar bürokratische Ecken laufen und ein paar Instanzen, auch auf nationaler Ebene. Also das dauert noch ein bisschen, bis das den Berg runter plätschert. Man weiß ja, glaube ich, nicht genau. Es gibt, glaube ich, keinen festen Termin, wann es jetzt überhaupt starten soll. Aber ja, irgendwo wahrscheinlich in 2-3 Jahren, wenn das so durchkommt.
Ja. Ja, ich frage mich da auch immer, welcher Kriminelle hört es und denkt sich, oh, ab jetzt besser nicht mehr in der EU. Also, wen schreckt das ab? Wenn man kriminelle Energie hat, dann lasse ich mich doch davon nicht abhalten, oder? Also,
weiß ich nicht. Da gibt es diesen schönen Spruch, wenn ich sowieso schon kriminell bin, dann warum soll ich dann etwas nicht kriminelles oder was Kriminelles nicht machen und sagen, oh, jetzt bin ich ja plötzlich kriminell. Du machst einfach weiter und suchst halt andere Wege, ist da auch kein Problem. Ist halt immer dieses, bei Bitcoin ein bisschen das Schwierige, dass sie halt das so ein bisschen so krass ins Visier nehmen. Kann ich aber auch verstehen, weil das ist was Neues, das kann ich aus ihrer Sicht jetzt noch irgendwie angreifen. Das ist jung, das versteht noch keiner so richtig. Ich kann jetzt rangehen und es ist halt auch, das ist so ein bisschen die, jetzt der Markus Büch damals gesagt, so die, die kleinste Fackel, die am hellsten leuchtet. Mhm. In dem Bereich, glaube ich, hätte er das genannt gehabt. Das fand ich eine ganz coole Aussage, weil sie, das steht einfach da, ob das am Ende was bringt, wie du gesagt hast, das ist das Nächste. Eigentlich müsstest du mal eine Forschungsgruppe aufsetzen, die sagen, wie viel Sinn machen diese KYC-Prozesse eigentlich wirklich am Ende? Was kosten die Teile und was kommt am Ende wirklich dabei raus? Und das, da tippe ich jetzt mal, dass da am Ende was rauskommen würde, was wahrscheinlich die meisten nicht wollen. Wollen würden.
Ja. Gehabt zu haben.
Ich finde auch, also wenn wir noch kurz über den Bargeldteil sprechen wollen, das finde ich auch irgendwie verrückt, weil gerade diese 3000 Euro, klar, im Alltag, man geht nicht mal kurz in den Supermarkt und kauft jetzt irgendwie was für 3000 Euro ein, aber es gibt halt doch alltägliche Geschäfte, die davon betroffen sein könnten. Irgendwie ein Gebrauchtwagenkauf oder wir hatten es im Vorfeld der Aufnahme, irgendwie Computerhardware oder ein E-Bike, solche Dinge. Soll jetzt der Fahrradhändler den KYC-Prozess durchführen? Ich bin da wirklich ein bisschen ratlos, weil ich mich schon frage, wurde auch an solche Dinge gedacht oder nicht? Oder ist das eher einfach so, ja, wir unterstützen die geldwäscherechtlichen Vorkehrungen, indem wir den Betrag möglichst klein halten? Und wie wird vorgesorgt, dass wir nicht irgendwie 2.999,99 € verwenden und das Ganze zwei- oder dreimal? Also.
Wobei ich mir gar nicht sicher bin, stand, glaube ich, in dem Artikel, dass es da um geschäftliche Bezahlungen geht. Also ich weiß nicht, ob da auch private Käufe mit gemeint sind. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich meine, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, ist es ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das gemeint war. Aber es kann sein, dass da gewerbliche Sachen mit gemeint sind. Bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Dann wär's natürlich nicht so dramatisch.
Aber das Problem ist halt vor allem auch, dass es, also die wenigsten werden sicherlich für 10.000 Euro Dinge kaufen. Ich weiß nicht, Phil, wann du das letzte Mal für 10.000...
Wieso nicht? Weiß nicht. Hast du mein neues goldenes Mikro schon gesehen hier?
Das sieht gut aus zu dem Anzug, das steht dir.
Das blendet nur ein bisschen. Ja. Genau, zu dem Anzug.
Dieses halt zu sagen, dass, also es geht ja nicht darum, dass du es machen willst, sondern einfach die Tatsache, du kannst es tun, du hast diese Möglichkeit, die Alternative, und das wegzunehmen, ist, glaube ich, das Schlimmere dabei. Dieses sagen, du hast nicht die Möglichkeit, etwas zu tun, wenn du es möchtest. Das ist, glaube ich, das größte Problem, weil ich glaube, es ist rein psychologisch für uns Menschen schwieriger, Dinge, die wir weggenommen bekommen, ist für uns schmerzhafter als Dinge, die wir zubekommen. Und das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, da wird es, wenn es so weitergeht mit dem Bargeldthema, ist schon, gerade in Deutschland bei uns wird es interessant zu sehen, wie das da weitergeht, wenn die dann noch weiter einschreiten, weil wir ja als Deutsche in dem Thema Bargeld immer noch so ein bisschen
verliebt sind. Ja. Wir sind die Hochburg des Bargelds.
Ja, so ist es. Wir hatten ja vorher schon kurz den Aluhut auf. möglicherweise sind dann die Grenzwerte zufälligerweise genau die gleichen, die dann eben für den digitalen Euro gelten. Wir werden sehen.
Der war gut.
Wir sind das letzte, ja. Wir sind wie die Gallier quasi, wie das Gallier-Dorf des Bargelds. Um uns herum ist alles schon elektronisch. Ja, okay. Ich benutze weiter Bargeld. Nur so als Tipp, ja, also am besten immer bei täglichen Einkäufen immer Bargeld benutzen, solange es in Gebrauch ist. Ja.
Solange es legal ist, solange du noch deinen 50-Euro-Einkauf im Supermarkt legal zahlen kannst, ohne KYC-Prozess.
Ja. Für den Käse, den sie da kaufen, müsste ich kurz mal ihren Ausweis sehen.
Und ein Herkunftsnachweis des Geldes. Wo haben sie es geerbt vielleicht?
Wo haben sie diese 4,19 Euro jetzt eigentlich her? Ja, genau. Schöne neue Welt. Ja, genau. Dann gibt es aus einer ganz anderen Ecke Neuigkeiten von BlackRock zum Beispiel schon wieder. Hatten wir am Anfang schon. Aber da gab es eine Aussage von BlackRock. Und zwar, dass Bitcoin die Priorität Nummer 1 ist unter deren Kunden. Das ist natürlich schon eine geile Aussage. Wenn man jetzt mal so ein halbes Jahr zurückspult, wäre es eigentlich fast undenkbar gewesen, oder? Fand ich schon ganz interessant irgendwie zu hören.
Ja, die ETFs generell wären vor nicht allzu langer Zeit irgendwo undenkbar gewesen, finde ich. Aber sowas zu hören, dass dann bei BlackRock letztlich angerufen wird und gesagt wird, hey, und wir interessieren uns nur für Bitcoin und ja, okay, ein bisschen wahrscheinlich noch für Ethereum und alles Weitere, aber ja, ganz arg wenig, ist schon verrückt. Also schon verrückt, wie schnell es dann doch gehen kann, dass Bitcoin aus Asset-Sicht irgendwie so den Schritt schafft, eben in den Mainstream
zeigt. Ja, wie schnell man sich auch so an diesen Zustand schon gewöhnt, ja, ne, als Bitcoiner.
Das stimmt auch.
Ja, zeigt aber auch, dass halt wirklich Bitcoin so das einzige, der einzige Coin ist aus den ganzen Kryptowährungen, der wirklich langfristig als sinnvoll beachtet wird. Und das sollte ja wirklich auch die ganzen Leute, die immer noch sagen, ja, hast du Solana gekauft, hast du das und das gekauft? Ja, könnt ihr machen. Und wenn ihr diversifizieren wollt, könnt ihr machen. Aber makroökonomisch langfristig als Portfolioanteil sehen die Großanleger halt Bitcoin drin, weil es halt eben diese Eigenschaften hat, die wegen Gold ein bisschen ähneln, ein bisschen wesentlich bessere Eigenschaften dazu bekommen. Und das ist doch eigentlich das Größte. Mal, du hast, glaube ich, heute Morgen auch mal, haben wir das geschrieben gehabt noch, für der Ritterschlag für Bitcoin so ein bisschen ist, zu sagen, so, jetzt seid ihr bei dem Großen angekommen und da hat es nichts damit zu tun, ob da jetzt irgendwie Ethereum mit rumspielt. Das wird auch irgendwie reinkommen wahrscheinlich, aber das ist eine völlig andere Anlageklasse. Das hat dann was mit sowas wie Fintech zu tun oder eine Einzelaktie, aber Bitcoin ist sowas wie wirklich eine Anlageklasse, ein Teil des Portfolios, der irgendwie nachher einen Teil annimmt, vielleicht als derzeit vielleicht noch als Spekulationsobjekt, um so ein Renditebooster zu sein, vielleicht aber irgendwann auch so einen Anteil von Gold übernimmt, als sicherer Hafen mit reinzukommen. Und deswegen, da allein das ist ja schon, wenn BlackRock sagt, der größte Vermögenswalter der Welt, dass Bitcoin das ist, das ist der nächste Schritt dieses Netzwerkeffektes, den man echt nicht unterschätzen darf, weil auf die hören immer noch viele. Und dann finde ich das ganz spannend, und das hat dein, ich sage es mal in Anführungszeichen, Chef ja auch in seinem letzten Stream gesagt, Phil. Auf der einen Seite, dass die EU, die jetzt Bitcoin und allem drum und dran so wieder eingrenzen möchte. Und auf der anderen Seite, dass du sowas wie BlackRock als Riesenunternehmen, die da das fördern wollen. Und jetzt kannst du die Frage stellen, auf welcher Seite willst du stehen mit dem ganzen, bei diesem ganzen Thema?
Ja, ich habe mir auch gerade überlegt, also allein schon, wenn es so große Firmen gibt, so institutionelle, die investieren und die sich dann auch jetzt für irgendeinen Shitcoin-ETF entscheiden würden, also das wird auf lange Sicht auch keine gute Werbung für die Firma sein, für Leute, die sich demnächst mal irgendwie überlegen, irgendwo zu investieren, und dann gucken sie sich ein bisschen an, ah ja, okay, die haben damals, haben die in den Ethereum-ETF investiert, haben die das für eine gute Idee gehalten, weiß nicht, wäre mir peinlich als Unternehmen, ja.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wir hatten es ja vorher über Greenpeace, manche scheinen da auch hart im Nehmen zu sein. Also, wobei
Zocker.
Da,
Zocker sind das. Ja. Na, ist Gambler. Greenpeace und wie sie alle heißen.
Das finde ich ein sehr faszinierendes Zeichen dafür, in welche Richtung es für Bitcoin gehen kann. Oder was ist das Einzige, was wirklich ernst genommen wird irgendwann wahrscheinlich. Das ist das Interessante.
Ja, ich wär halt gerne irgendwie dabei gewesen, als sich BlackRock dazu entschieden hat, dass jetzt Bitcoin eben der erste ist, dass sie das forcieren möchten, und zwar nur Bitcoin. Da, was da dazu geführt hat, das würde mich interessieren, ob das wirklich irgendwie die fundamentalen Eigenschaften waren, Bitcoins, die dann eben die maßgeblichen Köpfe überzeugt hat, oder irgendwas anderes, ob es einfach nur die Performance war in der Vergangenheit. Das fänd ich interessant zu wissen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwann mal öffentlich gemacht wird.
Vor allem auch die Aussage dazu, dass sie ja es gibt immer dieses Gerücht, dass jetzt der nächste ETF ja auch wieder kommt, oder der nächste Fonds mit Ethereum oder allen anderen Sachen irgendwie noch dazu. Muss ich ja selber sagen, nee, das ist ein Irrtum. Zeigt ja auch wieder, weil im Hintergrund schreien dann die Ethereum gut finden, ja, wir sind auch bald dabei, wir sind auch da irgendwann, wir dürfen auch bald an die Börse. Aber auch die Börse ist ja am Ende, BlackRock ist ja auch nur der Markt, der dann entscheidet. Anscheinend ist die Nachfrage bei den Kunden von BlackRock so hoch, dass sie gesagt haben, wir nehmen Bitcoin, oder eben, dass die Analysten, die bei BlackRock arbeiten, selber gesagt haben, hey, Bitcoin ist das, was die besten Eigenschaften hat, was am interessantesten ist, deswegen nehmen wir das als erstes jetzt, oder überhaupt vielleicht als einziges sogar. Und das ist ja auch wieder so ein, ja, eigentlich ein Argument dafür, zu sagen, sich um auf Bitcoin zu konzentrieren, egal ob das jetzt bei der Bildung ist oder beim Kaufen dann.
Bullig auf jeden Fall, bullig. Vor einem halben Jahr hätte man noch ganz sofort in der ersten Sekunde, wenn man das gehört hätte, gesagt, ja, das ist Fake News.
Ja. Das ist Fake. Ja, tatsächlich.
Hätten die niemals gesagt, das ist Fake. Jetzt ist ganz normal. Ja, genau. Dann schauen wir nochmal auf Argentinien, auf Javier Milei's Argentinien. Schade eigentlich, die Meldung kommt ein bisschen spät. Die hätte eigentlich in der letzten Folge kommen müssen. Eigentlich wollte ich Markus noch ein paar Sachen über Argentinien bekommen. Also sein Spezialthema wäre das ja gewesen. Da gibt es ja jetzt wieder ein bisschen, gab es einen Bericht jetzt dazu, wie so allgemein so die Lage ist. Und ja, klar, man kann natürlich jetzt sagen, wie das vielleicht auch die Opposition da in Argentinien macht und sagt, ja, das ist immer noch teuer, und dadurch, dass die ganzen Stellen gestrichen werden, sind hier so und so viele Leute irgendwie arbeitslos, ne? Aber das sind ja auch alles Sachen, die ja Milei auch vor der Wahl, also im Wahlkampf ja auch schon ganz glasklar gesagt hat, wenn er da an die Macht kommen sollte und da alles auf links dreht, wird es auf jeden Fall erstmal ein bisschen hart am Anfang sein, logischerweise, aber auf lange Sicht wird das dem Land einfach gut tun. Und klar, die haben eine mega hohe Inflation gehabt oder haben sie auch noch immer, und Konsumgüterpreise ziehen immer noch ganz gut an, das ist immer noch recht hoch, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, ich glaube, die sind, was habe ich gelesen, das siebthöchste Land, also wo die Bitcoin-Adoption am höchsten ist. Ja, genau. Mhm. Im Jahr 2023 war Argentinien das Land mit der siebthöchsten Adoptionsrate. Also die Leute scheinen ja schon dadurch jetzt in andere Richtungen zu denken, auch wenn es jetzt auch teilweise jetzt nur auf Spekulation vielleicht der Hintergrund ist, wie das bei vielen Leuten ist, aber dann ist es halt der Einstieg, aber auf lange Sicht werden sie merken, dass es das bessere Geld ist, auch gegenüber dem Dollar. Ne? Also
Das ist immer so ein bisschen die Frage, die stellen wir uns auch öfter, wenn Leute in gerade ärmeren Ländern oder in Ländern mit einer schlechteren Landeswährung sich dann dazu entscheiden, in Bitcoin zu sparen oder aus ihrer Sicht gegebenenfalls zu investieren. Was ist der Antrieb der Leute? Also ist es wirklich der Wunsch nach einem harten Geld? Das würde ja voraussetzen, dass sie sich mit Bitcoin auseinandergesetzt haben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich in einem Land lebe, wo ich eben eine Weichwährung um mich habe, dann verstehe ich den Nutzen eines harten Gelds sehr schnell. Oder andere Alternative ist es einfach die Zahl, die größer wird. Wenn ich in Bitcoin investiere dann aus deren Sicht und die Zahl größer wird, ist das der einzige Antrieb, den sie dann haben. Weil die Kaufkraft, den Kaufkraftgewinn, den sie sich erhoffen, den haben sie ja so oder so.
Jetzt passt ja auch sehr gut rein jetzt mit diesem, das war jetzt halt auch die letzten Monate, ist halt Bitcoin stark angestiegen. Frage ist halt auch jetzt, ob dann einfach nicht die Argentinier selber gemerkt haben, oh, der Preis steigt an, jetzt springe ich auf den Zug auf. Und gleichzeitig im Artikel wird ja auch geschrieben, dass zum Beispiel ja der Anteil der US-Stablecoins, US-Dollar-Stablecoins runterging auf den Börsen, weil ja eigentlich die Stablecoins ja trotzdem für Menschen, die jetzt wenig Geld haben, immer noch sinnvoll sind als Bitcoin. Das muss man leider, also was heißt leider, das muss man dazu sagen, weil es wirklich ja so ist, weil das weniger stark schwanken. Und es ist halt wirklich, ob auch hier wiederum die Frage ist, ob das nachher dieser, kann ich jetzt wirklich sagen, dass es daran liegt, dass sie Bitcoin erkannt haben? Das würde ich jetzt eher bezweifeln. Ich würde eher sagen, dass es wirklich auf Spekulation rausgeht. Und ich glaube, das dauert nämlich alles viel länger, als wirklich, wie Manuel gesagt hat, Bitcoin wirklich zu sehen als das harte Geld. Weil Bitcoin ist zwar hart, aber im normalen Leben siehst du das nicht, ob Bitcoin jetzt an der Grenze ist, sondern du siehst halt den Preis nach oben, weil wenn es nach unten geht, kann Bitcoin so hart sein, wie ich möchte, aber ich kann halt kein Geld drin speichern, wenn ich es halt die nächsten 6 Monate brauche und plötzlich 80% verliere. Dann deswegen würde ich diese Aussagen, dass da Bitcoin langsam als hartes Geld gesehen wird, als sehr, ja, sehr fraglich hinterfragen oder bezeichnen.
Ja, die Position nimmt erstmal noch der US-Dollar auf jeden Fall ein. Also nur um da mal kurz die Zahlen zu nennen, die haben in den letzten 5 Jahren hat der argentinische Peso gegenüber dem US-Dollar fast 95% abgewertet. Und die Leute dürfen noch ihre Pesos in US-Dollar wechseln, aber wohl auch nur 200, also im Wert von 200 US-Dollar aufs ganze Jahr gerechnet. Und um auch diese ganzen, es gibt auch so Kontrollmechanismen, Kapitalkontrollen zu umgehen, nutzen die halt diese Stablecoins, was du meinst. Ja, kann man nachvollziehen, klar. Und das mit dem harten Geld, ja, welcher Wert wirklich in der Bitcoin steht und was es wirklich bedeutet, das wird dann auf lange Sicht kommen. Erstmal ist das so eine kleine Zwischenlösung und keine Ahnung. Klar, die Leute werden sich freuen, wenn sie Gewinnmitnahme haben, wenn der Kurs irgendwie nach oben geht. Und nach einer gewissen Zeit dann irgendwie erkennen sie vielleicht den wirklichen Wert dahinter.
Ja, krass fand ich die Zahl mit dem, dass die Menschen dort vor Ort die 10% der zirkulierenden US-Dollar-Geldmenge weltweit halten. Was ja wirklich krass ist. Ja. Ein Zehntel aller US-Dollar sind in Argentinien. Das zeigt ja auch, wie wenig Vertrauen du in deine eigene Währung hast und dann doch für viele ja immer noch, die im Bitcoin-Bereich unterwegs sind, die sagen, ja, als nächster Schritt geht man ja direkt in Bitcoin. Und da würde ich denken, ja, nee, du gehst in das nächste Geld, was du nehmen kannst, was am stabilsten ist. Und das ist halt immer noch der US-Dollar. Klar, auch der entwertet. Und dann ist irgendwann der nächste Schritt, Bitcoin zu nehmen. Aber derzeit ist halt der US-Dollar einfach noch das, was ich als erstes nehmen würde. Und das ist schon faszinierend. Also gerade diese 10%, als ich das gelesen habe, ich dachte, wow, das ist krass.
Ja,
also,
ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich krass, ja. Hätte man gar nicht gedacht.
Ist auf jeden Fall eine Menge. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch für die Leute im Endeffekt erstmal egal, warum sie teilweise in Dollar gehen und warum sie teilweise in Bitcoin gehen. Weil wenn sie dann sehen, dass sich Bitcoin jetzt gerechnet in dem Peso eben anders entwickelt als der Dollar, ich meine 95% Abwertung, oder wenn du eben die 200 Dollar dann investiert hättest in Dollar und eben raus aus Peso, den Profit, den du genommen hättest, der ist ja immer noch verschwindend gering im Vergleich zu der Rendite, die Bitcoin erwirtschaftet hätte. Also vielleicht ist es auch so, dass sie dann aus dieser eben spekulativen Sicht möglicherweise Interesse daran haben, sich intensiver mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Wenn sie dann sehen, okay, den Dollar kennen wir und der funktioniert gut, gemessen am Peso, aber der Dollar funktioniert schlecht, gemessen am Bitcoin. Vielleicht macht es ja dann irgendwann Klick. Aber ich bin da auf jeden Fall bei euch. Das wird nicht irgendwie eine Sache von 1-2 Jahren sein. Ich denke, das geht ein bisschen länger.
Das wird langsam wachsen, ne? Da gibt es ja nicht diese Top-Down-Entscheidung mit Millet zusammen, dass er gesagt hat, so, jetzt ist Bitcoin da, wie in El Salvador. Das ist mehr so ein Langzeitprojekt. Ja. Aber dann auch mal spannend zu sehen, nach ein paar Jahren, wie sich das dann entwickelt hat.
Aber ich glaube, wir kommen beides nicht aus Argentinien, nicht aus, wir drei kommen nicht aus irgendwelchen Ländern mit hoher Inflation.
Wobei, du siehst ein bisschen so aus, Jonas. So ein charmanter Argentinier.
Mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet, das ist das einzige Problem. Wir, glaube ich, können uns gar nicht vorstellen, wie das so ist, zwischen zwei Währungen zu sitzen. Auf der einen Seite hast du deine Heimatwährung, den Peso, auf der anderen Seite ist ein Dollar, den du haben willst, der aber wiederum dann eingeschränkt ist. Wie machst du das als Geschäft zum Beispiel dann? Weil auf der einen Seite dein Peso entwertet so krass, vielleicht jetzt weniger, aber davor. Wie machst du da einen Währungskurs fest? Wenn du Bitcoin kaufst, dann steigt natürlich der stark im Peso an, aber wahrscheinlich bewegt das sich gar nicht so viel. Das ist wahrscheinlich im Alltag ziemlich faszinierend, wie das dann durchläuft. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, das durchzuführen. Wenn dann vor allem noch die Regierung dir dann einschränkt, zu sagen, nö, übrigens, du darfst jetzt keine 200 Dollar oder nicht mehr als 200 Dollar umtauschen. Das ist schon hart.
Offiziell, ja.
Offiziell,
was dann wirklich gemacht wird, kann man natürlich erahnen. Also gerade mit dem Hinblick auf diese 10%, die nutzen das eher als ihre Goldbarren. Ne? Die horten da irgendwo in irgendwelchen Kellern und Dachböden und Kopfkissen vielleicht ihre Dollars. Ja.
Und vor allem, wenn du dann, ich weiß nicht, ob es in Argentinien aus ist, aber gerade in Nigeria ist es ja der Fall, dass zum Beispiel diese Grenze von 200 US-Dollar dann ja dort nur für die Bürger gilt, aber die Staatsangehörigen und die Staatsmitarbeiter, die machen es natürlich nicht, sondern die packen ihre Dollar dann irgendwo hin und haben dann kein Problem damit. Und das ist dann halt echt heftig.
Die Kantillionäre, ja. Ja, genau. Mir ist eben noch eingefallen, ich habe heute, es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, das ist noch ein bisschen jetzt off-topic sozusagen. Der Padde hatte mir vorhin, also wir sind ja letztes Jahr auch in El Salvador gewesen, da wart ihr ja auch vor 2 Jahren, ne? Oder?
Genau.
Ja, 2 Jahre. Ja. Und da waren wir auch in einem Restaurant essen und haben dann natürlich, wie das dann also üblich ist, erstmal nach dem Essen gesagt, dass wir, also nicht gefragt, wir haben gesagt, dass wir in Bitcoin zahlen wollen. Ja, das sollte man da tun, nicht fragen, einfach sagen. Und das ging dann auch nach längerer Diskussion dann irgendwie. Und da wurde irgendein QR-Code vorgekramt und es war keine Lightning-Adresse, kein Lightning-Invoice, es war On-Chain. Und wir haben uns ein bisschen gewundert darüber, aber gut, war dann halt so. Dann haben wir halt alle Bitcoin in Bitcoin bezahlt, über eine On-Chain-Transaktion. Die Verifizierung war auch super an der Kasse. Also du musstest eigentlich bloß kurz dein Handy in ihre Richtung halten. Eigentlich egal, was da drauf stand. Sie hat einfach genickt. Immer genickt. Wir haben dann irgendwann gesagt so, ja, da hättest du auch einen Screenshot hinhalten können oder hättest einen Taschenrechner hin zeigen können mit einer Zahl drauf. Also sie hätte alles abgenickt. Ja. Und Padda hat auch eine Transaktion. Also wir hatten damals, glaube ich, überlege gerade, die Sats per V-Byte lagen bei, ich glaube, um die 30 oder sowas. Ich glaube, die sind auch damals gerade erst angestiegen, irgendwie 1-2 Wochen lang. Irgendwie war das so. Und ich glaube, er hatte 6 angegeben. Amen. Hatte dann auch sein Handy hingezeigt, von wegen hier, ich habe es gemacht, ja. Und sie, jo, alles klar. Und wir haben uns länger darüber unterhalten. Das war ein bisschen so ein Running Gag. Und immer mal wieder, alle paar Wochen irgendwie mal nachgefragt, als wir wieder in Deutschland waren, ob es zwischendurch gegangen ist. Nee. Und dann habt ihr ja mitbekommen, ich meine, die Gebühren sind ja relativ hoch gewesen. Mhm. Also relativ weit weg von 6, sage ich mal. Und heute hat er geschrieben, die ist durchgegangen. Oh. Vom 6. November, ja, er hat heute quasi seine Restaurantrechnung beglichen.
Das Bitcoin ist perfekt zum Skalieren, das wird sich durchsetzen.
Und vor allen Dingen das Witzige dabei ist, wenn man den Kurs vom 6. November letztes Jahr nimmt und von heute, da ist schon eine ganz gute Restaurantrechnung gewesen, sag ich mal.
War das nicht damals bei uns, Manuel, dass sie teilweise beim einen Restaurant war es auch on-chain? Die haben sogar ein Bild von der Rechnung, von der Transaktion gemacht, wenn ich richtig im Kopf habe. Was auch immer die machen wollten.
Ein Foto von dir und der Transaktion dann drauf.
Ohne.
Mit zwei Daumen
oben. Im Reisepass und haben sie einen KYC-Prozess gemacht. Das ist perfekt.
Die sind da schon weiter.
Ja, wir haben uns auch überlegt.
War echt irgendwie so ein bisschen eine absurde Situation. Das stimmt, dass das eine On-Chain-Transaktion war und danach haben sie dann das Handy nochmal abfotografiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Mit der Transaktion dann. Ja. Wir haben uns auch gesagt, was du auch machen kannst, du kannst natürlich auch mit Replace by Fee das Ding wieder zurückholen. Also.
Ja. Ja, ist schon klar.
Wild. Also,
die haben ja noch nicht mal, die haben ja noch nicht mal eine Bestätigung abgewartet. Ja. Die haben nur abgewartet, dass du sagst, ich schick's raus. So, ne? Ich meine, das heißt ja gar nichts. Ja.
Wobei, ich war mal, weiß nicht, Jonas, ob du da auch mit dabei warst, auf einem Markt und da haben wir relativ lang gesucht, bis wir endlich mit Bitcoin zahlen konnten. Und in einem, ja, in einem kleinen Betrieb ging's dann und dort sind wir rein und mit der Chivo Wallet heißt sie ja, Chivo Wallet, da kannst du ja beides machen, Lightning und On-Chain. Und bevor wir geschaut haben, auf was es eingestellt war, ich weiß nicht, wer es initiiert hat, die erste Zahlung, irgendwie ging der On-Chain-Transaktion auf jeden Fall durch. Und die Frau wollte, dass wir bleiben, bis sie durchging. Haben wir dann natürlich auch gemacht, aber
6 Bestätigungen, oder?
Nee. Der eine steht immer noch dort.
Genau.
Du bleibst schön hier, Freundchen. Aber,
also die Leute gab es schon auch, die eben wussten, dass man da eben theoretisch die Transaktion nochmal umlenken kann.
Ja, das wäre schon nicht schlecht, wenn man wenigstens ein bisschen darüber Bescheid weiß. Ja, man muss nicht alles über Bitcoin wissen, aber also so viel sollte man dann gerade als Geschäftsinhaber oder als jemand, der die Kasse bearbeitet, sollte man dann schon wissen. Ja. Also ein paar haben Witze auch darüber gemacht. Man hätte auch kennt ihr diese Taschenrechner, wo man, wenn man da 3, 2, 3, keine Ahnung, 7 eingibt, Esel verkehrt rum, ne? Das hätte man auch hinhalten können, hätte sie auch genickt. Es gab viele lustige Witze zu dem Thema noch.
Ja. Was halt wirklich schade ist, dass sie halt dann das Lightning nicht als Standard eingeführt haben, bei der Chivo-Welle zum Beispiel.
Weißt das stimmt.
Halt der Default-Modus ist. Und das ist halt schon, ist schade eigentlich. Aber es zeigt auch wiederum, wie kompliziert das Thema trotzdem noch ist. Es muss halt irgendwann so einfach sein, wie deine klassische Kreditkartenzahlung im Laden. So muss irgendwann
funktionieren. Ja, und die Nachfrage muss halt konstant sein, ne? Weil wenn die da ist, wenn jede Woche da Leute essen gehen und jeden Tag fragen 1, 2, 3 Leute, dann ist es auch drin. Dann ist nach ein paar Wochen ist das drin. Aber es ist wohl zu wenig da, die Nachfrage. Also die Geräte, die müssen ja immer entstaubt werden, wenn du nachfragst. Ja. Ne? Irgendwo gesucht werden, der Akku ist leer oder diejenige, die weiß, wo das liegt, die ist gerade nicht da. Also daran merkt man ja, dass es wirklich selten ist, dass da wer nachfragt.
Könnte sich jetzt ja aber gegebenenfalls ändern, weil der Preis eben angestiegen ist. Ich meine, als wir dort waren, war es gerade super Bärenmarkt, da war überhaupt kein Interesse. Wenn jetzt der Preis steigt und die Leute sehen, hoppla, wenn ich, wie du beschrieben hast, wenn ich eine Restaurantrechnung eben begleiche in Bitcoin und ein bisschen abwarte, dann ist das halt im Endeffekt ein bisschen wie Weihnachten für mich. Könnte sich das auch ändern, dass vielleicht die Shop-Betreiber dann irgendwann sagen, wie sieht's aus, wollt ihr mit Bitcoin zahlen? Aber das war weit weg von der Erfahrung, die wir vor Ort gemacht haben.
Ja, das fand ich ganz lustig heute, als ich gelesen habe. was ich aber noch fragen wollte, habt ihr Relay gibt es ja seit kurzem auch Lightning, ne? Habt ihr das schon genutzt?
Ich habe es noch nicht getestet, nee.
Ich auch nicht. Ich habe nur gehört gehabt, dass es plötzlich Probleme gab, weil sie dann doch zu viele Lightning Nodes auf einmal aufgemacht hatten.
Wow, Probleme in Bezug auf was genau jetzt?
Wie es funktioniert, glaube ich. Ich habe nur mit jemandem gesprochen gehabt darüber, weil die ja irgendwie mit, ist es mit Greenlight? Green, wie heißt es denn? Wie heißt denn die Wallet? Green.
Irgendwas mit Green.
Genau, denen arbeiten sie ja zusammen. Und da jetzt irgendwie 100.000 User das auf einmal einen Schlag gemacht haben, gab es da irgendwie so Probleme. Und genau, da gab es.
Ja, weil ich hatte das auch mal getestet. Ich versuche noch rauszufinden jetzt genau, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Aber auf jeden Fall ging diese Auszahlungsfunktion halt nicht. Ne? Okay. Kleines, wichtiges Detail.
Nee, so weit sind wir noch nicht, leider.
Mal schauen, läuft noch. Ja, gut. Dann wären wir soweit eigentlich durch. Seid ihr habt noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr gerne loswerden möchtet?
Oder? Viel, aber ich glaube, da
nicht von hier, meinst du?
Der ist ja auch nicht schlimm. Ja gut, dann möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken bei euch. Hat super viel Spaß gemacht und cool, dass ihr dabei wart. Ansonsten würde ich dann mich schon mal verabschieden. Danke an alle, die zugehört haben und die nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank an euch.
Vielen Dank an dich.
Und ja, nochmal danke für die Einladung. War sehr cool.
Gerne, gerne. Und dann hoffentlich bis bald mal irgendwo auf diversen Events oder anderen Sachen.
Auf jeden Fall.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Ciao.